glaube, es gibt so eine Art Passionserkennungsmelodie mit dem Choral überhaupt für Blut und Wunden, den doch wirklich viele kennen, der ja auf eine mittelalterliche Dichtung zurückgeht. Aber so etwas ganz Emotionales, Identitätsstiftendes hat sich für Ostern nicht so ganz entwickelt. Das ist vielleicht ein bisschen schade.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Eine musikalische Reise durch die Kar- und Ostertage. Im Gespräch mit dem Kirchenmusiker Meinrad Walter. Ihr seid goldrichtig im Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Hier ist mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinze. Schön, dass ihr mit dabei seid. Die Kar- und Ostertage markieren mit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi den zentralen Inhalt des christlichen Glaubens. Wir fragen heute, welche Rolle spielt dabei die Musik? Welche Lieder werden in den Gottesdiensten gesungen? Und wie tragen sie zur Dramaturgie dieser Tage bei? Darüber hat meine Kollegin Annika Schmitz von der Herder-Korrespondenz mit dem Kirchenmusiker und Theologen Meinrad Walter gesprochen. Die Liturgie der Karwoche jetzt und des Osterfestes, die schlägt einen großen Bogen vom Einzug Jesu in Jerusalem bis hin zu seinem Kreuzestod und der großen Feier seiner Auferstehung, die dann im Gloria der Osternacht kulminiert. Bis aber die Glocken und die Orgel wieder voll ertönen, ist die Musik dieser Tage eher verhalten. Welche musikalischen Traditionen ziehen sich dabei durch die Geschichte der Kirche? Welche Traditionen sind verschwunden? Welche haben sich neu entwickelt? Und gibt es eigentlich Lieder rund um Ostern, die ähnlich emotional aufgeladen sind wie Stille Nacht am Weihnachtsfest? Meinrad Walter war bis September 2025 stellvertretender Leiter des Amts für Kirchenmusik in der Erzdiözese Freiburg. Außerdem ist er Honorarprofessor an der Hochschule für Musik in Freiburg und nebenberuflicher Kirchenmusiker. Er hat Theologie und Musikwissenschaft in Freiburg und München studiert und seine wissenschaftlichen Schwerpunkte sind Johann Sebastian Bach, geistliche Musik und Musikvermittlung. Die Kar- und Ostertage in der Musik. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Walter, ich freue mich wahnsinnig, dass Sie heute Zeit gefunden haben, um mit mir über eines meiner Lieblingsthemen zu sprechen. Und ich glaube, ich hätte niemand Besseren finden können, der diese Zeit heute mit mir verbringt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Sehr gern.
Herr Walter, ich bin, das wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen selber ehrenamtlich viel in der Kirchenmusik unterwegs, bin passionierte Chorsängerin. Und jetzt habe ich gerade mal, wir zeichnen übrigens auf, vor der Karwoche, in der Woche vor Palmsonntag, ausgestrahlt werden wir in der Karwoche. Und jetzt habe ich eben mal meinen Terminkalender für die nächste Woche angeguckt und bin ein bisschen zusammengezuckt, weil ich dachte, wo soll ich denn jetzt in der ganzen nächsten Woche auch noch meine normale Arbeitszeit unterbekommen? Das ist schon für die Kirchenmusiker eine ziemlich herausfordernde Woche, die da auf uns zukommt, oder?
Ja, das stimmt. Ich komme auch gerade von einer Besprechung Osternacht. Also es ist einmal die Musik und dann die Vorbereitung. Und weil die kirchlichen Strukturen sich gerade ändern, ändert sich auch in manchem Jahr die Kirchenmusik, was es erstmal eher noch ein bisschen aufwendiger macht. Das ist tatsächlich so. Ich habe auch derzeit 1 bis 2 Konzerteinführungen am Wochenende immer, was aber großen Spaß macht, wo man sieht, dass die Musik um diese Zeit schon auch irgendwie zur Höchstform aufzulaufen versucht.
Ja, das ist mein Gefühl auch. Wir hatten gerade erst in Freiburg ein großes Konzert mit Pergolesis Stabat Mater zur Passionszeit. Ich glaube, Sie waren mit Bach gut beschäftigt.
Ich bin dann immer mit Bach ziemlich gut beschäftigt, das stimmt. Mit Johannes Passion, Matthäus Passion, H-Moll-Messe kommt auch noch. Aber ich bin auch mal froh, wenn es alternative Programme gibt, aber gibt's gar nicht so oft. Pergolesi Stabat Mater ist natürlich wunderbar. Eigentlich für den 15. September komponiert, das Fest der 7 Schmerzen Mariens. Also eine Passionsmusik aus dem Blickwinkel der Mutter Maria. Aber das geht natürlich in der Passionszeit sehr gut, weil der 15. September doch etwas unbemerkt vorübergeht in aller Regel.
Ja, da bereitet man sich dann im Chor schon fast wieder eher aufs Weihnachtsfest vor. Jetzt stehen wir bei der Ausstrahlung mitten in der Karwoche. Die Karwoche, die Ostertage sind eine sehr herausgehobene Zeit im Kirchenjahr, vielleicht sogar die herausgehobenste. Können Sie uns mal so einen kleinen Überblick geben? Zeigt sich das eigentlich, diese Herausgehobenheit, auch an der Musik und wie sie inszeniert wird?
Das zeigt sich schon. Das ist ja wirklich die wichtigste Woche im Kirchenjahr. Ich stelle es mir so vor, es ist so wie konzentrische Kreise. Man könnte sagen, das wirklich innerste Zentrum ist die Osternacht. Darum gruppieren sich die drei wichtigsten Tage des Kirchenjahres. Also Hans-Urs von Balthasar hat eine Theologie der drei Tage geschrieben. Wir können noch eine Musikgeschichte der drei Tage versuchen, durchaus. Oder eine Ritengeschichte. Und noch etwas größer ist die Heilige Woche. Und noch etwas größer sind die 40 Tage davor, ab Aschermittwoch, und die 50 Tage danach bis Pfingsten, die dann ganz, ganz österlich sind. Wenn ich mit dem Palmsonntag beginne, dann haben wir natürlich die Palmprozession mit dem Hosanna-Ruf, der sehr wichtig ist, auch sehr anspruchsvoll. Kann man zu einer Prozession auch noch singen? Wer soll das begleiten? Nehmen wir da Bläser mit oder wie machen wir das? In der Messfeier haben wir die Passionserzählung nach einem Evangelium und dann so eine Art Kippen der Stimmung. Das kippt dann schon sehr in die Passion. Am Gründonnerstag haben wir festliches Gloria, den Ritus der Fußwaschung, den es nur einmal gibt. Vielleicht mit wo die Güte und die Liebe wohnt, Ubi Caritas et Amor als begleitender Gesang. Karfreitag haben wir einen stillen Einzug mit Niederwerfen. Und die Passionsmusik natürlich und einige andere Dinge. Osternacht, der kürzeste und wichtigste Gesang, Lumen Christi, Deo Gratias, das Licht, Christus, das Licht, Dank sei Gott, in steigernder Höhe, so wie am Karfreitag ja schon das Seht das Holz des Kreuzes, das ist Inszenierung, dass die Tonhöhen wechseln. Und natürlich das festliche Halleluja an Ostern, vielleicht an Ostersonntag noch eine Orchestermesse oder eine Vesper. Das sind Dinge, die vielleicht eher etwas zurückgehen. Also das ist sehr, sehr reichhaltig, sozusagen viele spirituelle Tonarten, viel, was auch möglich ist an konzertanter Musik. Und die Frage ist, ob man diese Einheit noch an vielen Orten erleben kann, wenn das Angebot von Gottesdiensten ja auch zurückgeht. Dann hat man vielleicht den Gründonnerstag ohne Karfreitag oder die Osternacht ohne Gründonnerstag. Das sind praktisch nicht ganz einfach, damit umzugehen.
Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Da sind natürlich die, ich sage mal, großen Kathedralen immer so ein bisschen im Vorteil, weil dort die Gottesdienste meistens ja doch noch alle stattfinden oder die Klöster in den Gemeinden, ist das bestimmt auch mitunter was anderes. Ich fand es gerade schön, als Sie von der Palmsonntagsprozession erzählt haben und den Hosanna rufen. Ich stelle mir auch jedes Jahr die Frage, wie gut kann man eigentlich im Gehen singen? Aber das ist also auch da eine Herausforderung. Und natürlich beim Lumen Christi auch für den Priester, wenn dann die Osterkerze da mit dabei ist und er durch den Mittelgang in die dunkle Kirche schreitet. Da gibt es, glaube ich, auch jedes Jahr Herausforderungen. Aber lassen Sie uns vielleicht, Sie haben jetzt gerade schon so einen großen Bogen gespannt, nochmal ganz explizit auf das Triduum gucken, also auf die Zeit von Gründonnerstag bis zum Osterfest. Liturgisch ist das ja ein einziger großer Gottesdienst. Der wird auch am Gründonnerstag eigentlich nicht mit einem Segen beendet, sondern es geht ja nahtlos weiter in den kommenden Tagen. Kann man das an der Musik eigentlich auch erkennen?
Ich glaube schon. Der erste Gesang am Gründonnerstag bezieht sich ja schon auf den ganzen Kreis. Da heißt es dann, wir rühmen uns des Heiles und was Christus uns bringt, nämlich Salus, Vita und Resurrectio, Heilleben und Auferstehung. Also schon ein Vorblick auf das Ganze. Und dann muss man es quasi, damit man es versteht, auch komponieren. In dem Sinne, was nimmt man zurück? Was spart man sich auf? Wie leitet man den Gesang an? Wie viel Orgelspiel ist dann noch? Das ist ganz, ganz spannend. Aber ich glaube, es ist möglich, die Einheit als solche zu erleben. Das ist durchaus denkbar, aber es ist eine Frage der sozusagen des Komponierens. Ich muss mir dann schon Gedanken nicht nur über jede einzelne Position, sondern auch Gedanken über den gesamten Duktus, den gesamten Rhythmus machen. Aber macht ja auch Spaß.
Das kann ich nur bestätigen, weil Sie gerade die Orgel schon erwähnt haben. Da habe ich direkt mal eine Nachfrage. Am Gründonnerstag verstummt ja die Orgel, die Glocken auch. Bei uns zu Hause wurde immer gesagt, die fliegen dann zum Erbsensuppenessen nach Rom. Ich weiß nicht, ob man das hier in Freiburg auch so sagt.
Sagt man in Süddeutschland, ja.
sagt man in Süddeutschland auch, das ist gut, ja. Also die sind in Rom. Zugleich wird aber ja weiterhin gesungen. Und zwar also nur mit menschlichen Stimmen, ohne Instrumente. Wie kommt das denn, dass die Instrumente schweigen, die Menschen aber weiterhin singen?
Ja, das ist eigentlich spannend. Wenn man es biblisch sehen würde, könnte man ja immer sagen, die Aufforderung heißt, singt und spielt. Also kann man auch weiter spielen. Interessanterweise haben wir hier, sagen wir mal, im Süddeutsch-Österreichischen, an einer Stelle sind wir strenger als die Regeln und an einer Stelle sind wir laxer als die Regeln. Ich glaube, dass beides auch einen Sinn hat. Die Regel heißt tatsächlich, und vielleicht ein bisschen zurückgehend auf Reserviertheit gegenüber Instrumenten, das hat eine lange christliche Tradition bis zurückgehend in die Antike. Natürlich hängt es immer davon ab, womit verbindet man die Instrumente? Verbindet man die mit sehr Weltlichem? Irgendwann wurde verboten der Gebrauch des Klavieres und die lärmenden Instrumente wie Trommeln und so weiter. Im Psalm 150 kommen sie aber vor. Heute würde niemand mehr sagen, wir verbieten das Klavier, das ist das Instrument des Salons. Das gibt's eigentlich nicht mehr. Aber man ist bei den Instrumenten reservierter, ist richtig. Die Regel heißt, die Instrumente sollen in der Fasten-Passionszeit, und zwar in der ganzen, nur den Gesang begleiten und nicht solistisch hervortreten. Dann wird es aber auch kein Nachspiel geben am Ende des Sonntagsletare, vierter Fastensonntag. Dann wird es auch keine Orgelmusik zur Kommunionspendung, zum Beispiel über Lieder der Passion geben. Das ist da gar nicht im Blick. Also da ist zu wenig im Blick, dass die Musik auch verkündigt. Deswegen sind wir da in gewisser Weise laxer. Auch in den Kathedralen ist Orgelspiel. Sie mal hören, wie die Bischofskonferenz tagt und was da alles an Musik aufgeboten wird mitten in der Fastenzeit. Also das entspricht diesen Regeln jedenfalls mal nicht. Das ist vielleicht auch gut so. Und dann sind wir an einer Stelle aber strenger, nämlich auch am Gründonnerstag nach dem Gloria, wo bei uns eben Orgel und Glocken verstummen, dürften Orgelspiel zur Liedbegleitung immer noch sein. Auch am Karfreitag, auch zwischen den Lesungen der Osternacht. Da reduzieren wir quasi auf null, was ich auch schön finde, weil die Amplitude sollten wir auch ausreizen. Wenn alles so quasi immer mit Soforte vielleicht ein Tick lauter oder leiser ist, dann haben wir eigentlich einen musikalischen Einheitsbrei, der der Dramatik der Liturgie nicht entspricht. Aber es gibt auch Alternativen. Konzert ist ein bisschen anders als Gottesdienst. Ich würde jetzt nicht am Karfreitagabend alles aufbieten. Weil dann fragt man sich, wo ist der Zusammenhang zum Gottesdienst? Wenn da jetzt Bach-Johannes Passion ist, dann frage ich mich, was wollte ich dann im Gottesdienst noch reduzieren? Dann sind es nur noch die Trompeten, die ich weglasse. Aber ich glaube, man kann auch mal einen Gesang, wenn es nötig ist, am Karfreitag mit einem kleinen Örgelchen oder mit Gitarre oder mit einem Keyboard in der Osternacht, mache ich auch, begleiten. Und trotzdem ist da noch klar, wir erleben, dass die Orgel und der Organist, die Organistin schweigen und dann wieder ihren großen Auftritt haben. Und dann ist es eben zum Gloria der Osternacht, wo wir das Halleluja nicht vergessen dürfen. Das ist ja auch der österliche Gesang. Meine Erfahrung war, man kann doch mehr machen mit A Cappella Gesang, als man so denkt. Man kann auch in der Fastenzeit ab Aschermittwoch mal den Fürbittruf A Cappella singen, um zu merken, wie sich sowas anfühlt. Ich kann als Kirchenmusiker mitten in die Gemeinde gehen, vielleicht mit einer kleinen Ansinggruppe und den Gesang anleiten. Das geht manchmal, jedenfalls nicht schlechter als mit Orgel. Oder ich kann am Karfreitag sagen, wir singen aus dem Schweizer Gesangbuch die sogenannten Kantonalsätze zu den Kirchenliedern, vierstimmig, mit einer Chorgruppe mitten in der Gemeinde natürlich. Und dann hängen sich die anderen dran und dann haben wir einen sehr interessanten Klang, der eben sowohl etwas bietet, als auch auf etwas verzichtet. Da muss man irgendwie die Balance finden. Aber eigentlich ist es schon ganz gut, dass man im Kirchenjahr Höhepunkte hat und das impliziert, dass es auch Tiefpunkte gibt. Anders funktioniert das rein menschlich, dramaturgisch nicht.
Also auch hier spiegelt sich die Dramatik oder die Dramaturgie dieser Tage wieder. Und Sie haben viele Ideen jetzt auch präsentiert, wie man das auch nochmal weiter unterstreichen kann. Ich würde gern mit Ihnen einen Blick nochmal an die Anfänge setzen. Wenn ich mir so die Musik dieser Tage anschaue, habe ich das Gefühl, da ist viel auch sehr alte Musik dabei, die gesungen wird. Viel bezieht sich auf gregorianische Choräle. Da dürfen Sie mich aber auch gleich gerne korrigieren, wenn das nicht so ist. Können Sie uns so einen kleinen Abriss geben? Wie hat sich eigentlich die Musik der Kar- und Ostertage entwickelt? Was machen wir da heute? Auf was bezieht sich diese Musik zurück?
Also da ist viel Tradition, die lebendig werden kann, tatsächlich. Früheste Zeugnisse sind ja schon um das Jahr 400. Da berichtet eine Jerusalem-Pilgerin, dass da festlich gefeiert wird, auch gesungen wird. Und das sind eben diese, was Sie angedeutet haben, diese Einheitsliturgien, dass da die ganze Nacht durch mit einer Leidens- und einer Freudenphase und lange Lesungen und zwischendrin sind die Menschen erschöpft und dann, was da alles passieren kann. Das differenziert sich dann immer mehr. Ich wüsste gern, was der Kirchenvater Augustinus meint, wenn er schreibt, die Passio solemniter legitur, solemniter celebratur. Sie wird feierlich gelesen und zelebriert, vielleicht in einer Art Sprechgesang. Das beschreibt er ja auch mit gelindem Auf und Ab der Stimme. Das ist sowas wie vorgregorianisch. Dann haben wir Passionston, gregorianisch für den Vortrag der Passion. Ganz wichtig wäre, das älteste deutschsprachige Kirchenlied, was bis heute gesungen wird, ist Christ ist erstanden. Da haben wir früheste Zeugnisse im 12. Jahrhundert. Interessant, versehen mit Hinweisen wie Populus cantat. Also als Ergänzung der sogenannten Ostersequenz, Victime Paschali Laudes, wird im selben Ton weitergesungen, deutschsprachig durch das ganze Volk. Christ ist erstanden, mündet in feierliches Halleluja. Manche sagen, da hat sich die Gemeinde das Recht, dass alle singen, sozusagen ersungen. Soweit kann man vielleicht gehen, jedenfalls gilt das bis heute. Und dann begleitet sozusagen auch die Ostermusik die ganze Musikgeschichte mit deutschsprachigen Liedern, mit verschiedensten Versionen des Halleluja. Ein interessanter Punkt ist jetzt im deutschen Südwesten das ehrwürdige Bistum Konstanz, der letzte Generalvikar Wessenberg, den gibt's ja immerhin noch in unseren Gesangbüchern. Er war der Meinung, wir brauchen an solchen Tagen nicht nur die offizielle Liturgie mit Messfeiern, sondern wir brauchen auch noch Begleitendes, würden wir heute Tagzeiten-Liturgie nennen. Und da war ihm das Wichtigste die sonn- und festtägliche Vesper. Und für die Vesper hat er die Psalmen, die sind auch sehr wichtig, die dann österlich gedeutet werden, hat er die ins Deutsche übersetzt. Und damit man auch einen gut singbaren Hymnus hat, hat er eine ganz geschickte quasi Operation gemacht. Er hat eine der populärsten Melodien Mozarts genommen, aus der Zauberflöte. Oder seine Helfer, ein Mädchen oder Weibchen, wünscht Papageno sich. Und ein ganz modernes Ostergedicht von Novalis. Ich sage es jedem, das erlebt und auferstanden ist. Letzte Strophe schließt mit dem Osterwort. Es ist jetzt ein Weltverjüngungsfest. Und daraus hat er gemacht, wir singen, wir die Gemeinde singen, jubeln, das erlebt. Und dann war ein populäres Osterlied geschaffen, was immerhin noch in heutigen Gesangbüchern steht. Im protestantischen Bereich haben wir zu Christus erstanden. Das war Martin Luther etwas zu karg. Das ist nur das Zentrum. Wer nicht erstanden, wer die Welt vergangen, Halleluja, dann macht der Christ, lag in Todesbanden und liefert in mehreren Strophen eine komplette Ostertheologie mit. Das war seine Ansicht, mit der die Gemeinde das Wort Gottes, das Wort der Bibel in Schwang bringt und sich gegenseitig verkündigt. Aber wir haben moderne Osterlieder zur Christus-Erstanden-Melodie tatsächlich von Kurt Marti. Das könnte den Herren der Welt so passen, dass erst nach dem Tod Gerechtigkeit geschieht und so weiter. Und Peter Janssens hat es auf eine rhythmisch verzerrte Fassung von Christus-Erstanden komponiert. Also auch das haben wir. Jesus lebt, mit ihm auch ich und so weiter. Das ist also eine reichhaltige Musiklandschaft gewissermaßen, und in Konzerten kann dazukommen Osteroratorium, Händel, Messias, Passions- und Osterteil, aber in Konzerten interessanterweise die Johann Sebastian Bach Passionen überflügeln alles. Da ist etwas merkwürdig, da ist der Akzent stärker auf der Passion als auf Ostern, obwohl die Johannespassion mit der Held aus Juda, Sieg mit Macht, natürlich auch österliche Züge hat. Also wir haben einen großen Reichtum an Musik, sowohl für eucharistische Themen, Gründonnerstag, für die Passion Karfreitag, Karsamstag wäre das Schweigen, aber da können wir John Cage, 4 Minuten 33, das stille, schweigende Stück aufführen, wenn wir wollen. Und für Ostersonntag mit dem Repertoire an Orchestermessen, an Halleluja-Vertonungen haben wir auch nochmal sehr viel.
Ganz spannend finde ich, was Sie gerade auch angedeutet haben, inwiefern in Kirchen, die dann auch immer eine eigene Theologie präsentiert wird. Aber das wäre, glaube ich, auch nochmal eine eigene, mindestens eine Podcast-Folge, die man aufnehmen könnte. Das interessiert mich immer sehr. Weil Sie gerade Bach angesprochen haben, da muss ich jetzt noch mal kurz dazwischen fragen. Also ich kenne die Passionen eigentlich nur aus Konzerten. Hat man die früher tatsächlich auch während der Liturgie gesungen?
Während der Liturgie tatsächlich, wobei das wäre der Predigtgottesdienst am Nachmittag des Karfreitags, der interessanterweise Vesper hieß, aber ohne, in der Regel ohne Magnificat, ohne Psalmen. Also einfach die Zeit der Vesper. Morgens wurde eine viel schlichtere Passion von Johann Walter in Leipzig gesungen. Nachmittags war der Kantor relativ frei, was er kirchenmusikalisch darbot. Zum Teil ist das ja auch rekonstruiert worden. Das ist ein Gottesdienst sozusagen auf der Grenze zum Konzert. Da gab es zwar keinen Eintritt, aber es gab Programmheftchen mit dem Text zum Vorauslesen, Mitlesen, Nachlesen. Wenn eine solche Musik 2 Stunden dauert oder bei der Matthäuspassion 3 Stunden, dann ist es schon eine sehr starke konzertante Dominanz. Aber trotzdem war Geläut und Kollektengebet und Gemeindegesang natürlich. Es war ein Gottesdienst, aber ein Gottesdienst mit sehr starken, sagen wir mal, konzertanten Gesten und Ansprüchen. Heute ist es eher natürlich im Konzert, aber es gibt immer wieder Versuche, evangelischerseits zum Beispiel, zu sagen, am Karfreitag machen wir Matthäus- oder Johannespassion, und Teile daraus, Choräle, kommen vor an jedem Sonntag der ganzen Fasten- und Passionszeit, um da eine Einheit zu finden. Das kann wunderbar klappen. Bach Johannes Passion mit verschiedenen Sonntagsgottesdiensten, verschiedene Szenen und dann noch orientiert an den Bitten des Vaterunsers. Das wollte ich selber nicht glauben, dass das geht. Aber dann wurde mir zuteil die Petrus-Episode mit der Vaterunser, bitte führe mich nicht in Versuchung. Ich dachte, das passt irgendwie alles ziemlich gut. Und dann ist das Konzert nicht so vereinsamt quasi und nicht so neben der Liturgie, sondern Liturgienkonzert kann ja auch eine Einheit bilden. Und es muss nicht nur die Messliturgie sein. Das meiste von dem, was da komponiert wurde für Passion und Ostern, würde in Wort Gottes feiern am besten aufgehoben sein.
Ja, das sind vielleicht Überlegungen, die man nochmal weiterspinnen könnte, auch was so die Zukunft von Gottesdienstformen und Konzerten angeht. Aber Sie tun das sowieso sehr regelmäßig und sind da ja auch, glaube ich, ein großer Fürsprecher. Wir haben jetzt gerade über die Lieder gesprochen, die wir heute singen, die sich entwickelt haben. Gibt es denn auch bestimmte musikalische Traditionen aus den Kar- und Ostertagen, die wieder verschwunden sind?
Auch spannend. Manchmal ist nur noch sozusagen ein Musikstück überliefert und man hat nicht mehr den eigentlichen Sitz im Leben. Das sind dann eher die Formen, die aber so interessant wären heute, die eben nicht der Messe entsprechen. Ich denke mal an Mozart, der 11-jährige Mozart, schreibt der Papa Leopold stolz in das Heft mit den Opera, mit den Stücken, eine Musik zum Heiligen Grab für Sopran, Bariton und Orchester und am Schluss noch ein kleiner Choral. Denkt man, was ist Musik zum Heiligen Grab? Ja, das ist Musik, die an sogenannten heiligen Gräbern in den Salzburger Kirchen aufgeführt wurde, im Rahmen etwa nachmittäglicher Andachtsfeiern. Und dann geht's um den Sinngehalt der Passion und das erlebte man förmlich, weil da ein großer architektonischer Aufbau war, der eben das Grab Jesu darstellte. Das gibt's im Süddeutschen auch hier in der Gegend. Ettenheim gibt es eines, ist mal restauriert worden. Und dazu dann die passenden Gebete, die passende Musik. Ähnlich hatte ich es mal ein paar Jahre lang, ist auch ein bisschen Verlust geraten, die sogenannten Betstunden. Am Abend, Gründonnerstag, Karfreitag, und da haben wir gesagt, gut, machen wir doch als Betstunde eine Betstunde aus dem Gesangbuch mit Andacht und eine musikalische Betstunde mit dem gleichen Musikprogramm wie Karfreitagnachmittag in einer evangelischen Kirche. Und dann war als Betstunde zu hören Franz Liszt, Via Crucis, der komponierte Kreuzweg, oder Ignaz Heinrich von Bieber, die Rosenkranzsonaten zum schmerzhaften Rosenkranz, oder Motetten zur Passion. Das passt alles wunderbar. Also ich glaube, diese nicht zentralen Gottesdienste, wenn man das so verstehen will, die sind etwas verloren gegangen, vielleicht auch durch Konzerte ersetzt worden. Da könnte man wieder etwas nachschärfen und die wieder etwas zum Leben erwecken.
Ein sehr zentraler Gottesdienst, der uns aber auch weiterhin erhalten geblieben ist, ist der am Karfreitag. Und der Karfreitagsgottesdienst hat aber ja, wenn man das jetzt mal so historisch betrachtet, auch immer ein gewisses Geschmäckle gehabt oder hat zumindest manche Schwierigkeiten mit sich gebracht, weil gerade in der alten Liturgie immer wieder auch antijüdische Tendenzen durchgeschienen sind, die natürlich mit der Kreuzigung Jesu, dem Gottesmordvorwurf an die Juden zusammenhängt. Es gab vor einigen Jahren noch mal eine ganz große Debatte, als es um die Karfreitagsfürbitte für die Juden ging, durch die alte Messe und das Revival der alten Messe, die umformuliert wurde. Jetzt ist es ja so, auch im Liedgut gab es da immer mal wieder Diskussionen, wenn ich mich recht entsinne. Also wenn ich mir zum Beispiel die Improperien anschaue, vielleicht können Sie da gleich einen Satz zu sagen, was das eigentlich ist. Wie geht man denn heute mit so antijüdischen Tendenzen im Liedgut um? Sind die alle getilgt? Benutzen wir die noch, die Lieder? Und wie sollte man dann damit umgehen?
Zum Teil sind sie wegrevidiert, was auch ganz gut sein kann. Schwierig ist es immer, wenn die Rede ist, dass der neue Bund in Christus sozusagen gegen den alten Bund profiliert wird. Da findet man dann schon in Passionsoratorien zum Beispiel Sätze wie "des alten Bundes wird nicht mehr gedacht". Das dürfte man heute so auf keinen Fall theologisch sagen. Schwierig ist es zum Beispiel am Gründonnerstag oder überhaupt bei der eucharistischen Verehrung, beim berühmten Tantum Ergo, ging es lange hin und her, wie das fürs Gotteslob übersetzt werden soll. Ich glaube, heute heißt die Fassung, altes Zeugnis möge weichen, da der neue Brauch begann. Also man wollte auf keinen Fall den alten Bund als abgeschafft bezeichnen. Das wäre auch theologisch wirklicher Unsinn. Wir haben ein paar so neuralgische Punkte. Das eine ist am Karfreitag die Schuldzuweisung, aber schon biblisch bei Johannes, an die Juden aber, die Juden schrien, man denkt, alle Juden waren versammelt und schrien, das kann so nicht gewesen sein, das ist einfach sehr, sehr pauschal und problematisch, die genannten Improperien zur Kreuzverehrung zu singen, Populi Meus, mein, oh du mein Volk, was tat ich dir, dann die Vorwürfe aus dem Mund Jesu, sagen wir mal erst an seine Gegner, ich schenke euch das Beste und ihr gebt mir sauren Wein zu trinken, Essig und Galle. Da muss klar sein, das letzte Wort heißt immer, jetzt wieder bei Bach und dem Protestantischen, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden. Also da geht's immer drum, die Passion geschieht wegen mir und für mich und nicht die Schuldzuweisung, da waren böse Menschen, die haben ihn als Gottesmörder ans Kreuz gebracht oder sowas. Und das, finde ich, ist ein großes Feld für die Ansprache, für die Predigt, das etwas zu klären. Manche sagen, wir singen das, wie es immer war, weil es immer so war. Die anderen sagen, wir müssen das alles wegtun, alles umformulieren. Und ich glaube, der Mittelweg wäre, wir sind auch mit Zeugnissen konfrontiert, die nicht unproblematisch sind. Ob ich es nur höre oder ob ich es mitsingen soll, ist auch nochmal ein nicht ganz uninteressanter Unterschied. Aber man kann das schon richtig verstehen, wenn es ein bisschen eingeordnet wird. Das kann auch rituelle Vollzüge haben. Es gab neulich eine Tagung über die Liturgie, Kultur des Karfreitags. Ist die Frage, wie singt man das? Singen alle immer gleich? Oder sieht man quasi rituell, gestisch, ah, das ist jetzt die Rede Jesu, der erhebt einen Vorwurf, aber nicht nur damals, sondern erhebt dann alle, die Gott gleich sein wollen, sündig sind, diesen Vorwurf. Und das letzte Wort ist Erlösung und Versöhnung. Und immer, es geht um mich, es geht nicht um irgendwelche Schuldzuschreibungen an andere. Das ist nicht ganz unwichtig. Und es berührt auch, das ist nur am wenigsten verfolgt, finde ich, auch die Aufführungspraxis. Nehmen wir nochmal Konzert oder auch eine Liturgie mit der Johannespassion, ob der Evangelist jetzt aufwiegelnd singt oder ob er wie ein Lektor berichten singt, ob der Gesang dann natürlich 2 Minuten lang und nicht 10 Sekunden kreuzige ihn, ob der aggressiv klingt oder ob der brutal klingt. Das sind feine Nuancen, wo man sich Gedanken machen muss, was ist in einem Konzert oder in einem Gottesdienst das Angemessene. Aber es ist ein sensibler Punkt, mit dem man sinnvoll umgehen muss. Wir haben das Bildliche auch, wir haben die Synagoge mit verbundenen Augen und die ganzen Geschichten, aber wir können auch zum Beispiel darüber reden, wie verhält sich das Leid des Juden Jesus zum Leiden des jüdischen Volkes. Dann ist das schon mal ein anderer Akzent, als wenn es nur die Texte sind, wie sie im Messbuch stehen und die auch eine unheilvolle Wirkung zum Teil hatten. Das müssen wir zugeben. In den Liedern kommt es am wenigsten vor, weil da springt man ganz schnell in diese persönliche Ebene. Es geht um mich. Die Lieder ignorieren das jüdische Volk. Das ist auch nicht schön. Aber zumindest werden keine falschen Schuldzuweisungen darin gemacht.
Also der Aufruf auf jeden Fall für eine kritische Auseinandersetzung und auch verbunden mit dem Auftrag an diejenigen, die an Gottesdiensten mitwirken, sich damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie sie das präsentieren. Herr Walter, mit Blick auf die Uhr muss ich jetzt oder leider dieses Gespräch langsam zu Ende führen und schlage jetzt einen ganz großen Bogen in eine andere Richtung noch einmal. Ostern oder geprägte Zeiten generell sind ja immer sehr emotional aufgeladen. Also wenn ich mir vorstelle, an Heiligabend würde keine Stille Nacht in der Kirche gesungen werden, dann stiegen vermutlich viele GottesdienstbesucherInnen dem Priester aufs Dach und würden sagen oder dem Kirchenmusiker und sagen, wo ist mein Stille Nacht? Gibt es sowas auch in der Osternacht oder generell an den Kartagen? Und was ist so das Lied, auf das Sie sich am meisten freuen? Ich kann den kurzen Spoiler geben, als Kölnerin, für mich gehört Das Grab ist leer an Ostern dazu.
Das kennt man hier weniger, aber das ist tatsächlich regional verschieden. Das ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, es gibt so eine Art Passionserkennungsmelodie mit dem Choral O Haupt für Blut und Wunden, den doch wirklich viele kennen, der ja auf eine mittelalterliche Dichtung zurückgeht, aber so etwas ganz Emotionales, Identitätsstiftendes hat sich für Ostern nicht so ganz entwickelt. Das ist vielleicht ein bisschen schade. Vor mir liegt auch noch eine Partitur, der ich mich beschäftige, Klaviermusik von Fanny Hensel, Schwester von Felix Mendelssohn. In ihrem Klavierzyklus über das Jahr kommen drei Lieder vor. Im Dezember ist es Martin Luther, Vom Himmel hoch, da komme ich her. Und im Frühjahr ist es Christ ist erstanden. In Moll für Passion, in Dur für Ostern und dann noch das alte Jahr vergangen ist. Da ist es noch in Balance, Weihnachten, Ostern. Ich glaube, es ist jetzt nicht mehr so in der Balance. Es gibt eine ausgeprägtere Weihnachtskultur mit einem Weihnachtschristentum, glauben manche. Osterchristentum habe ich so noch nicht gehört. Das wunderbare Lied O du Fröhliche hat ursprünglich drei Strophen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Aber berühmt geworden ist nicht Welt lag in Banden, Christ ist erstanden. Hätte ja sein können. Sondern da ist die Weihnachtsfassung berühmt und dominierend geworden. Das muss aber kein Fehler sein. Es ist einfach so, dass es das so stark nicht gibt. Ich finde die Reduktion auf das Äußerste, wo Augustinus sagt, wenn wir nicht schweigen dürfen, aber auch nicht in langen Reden und Aussagen singen können, was bleibt übrig zu jubeln, dann ist mir das Alleluja das Nächste. Das wird in der Osternacht erklingen mit Gemeinde und meiner Pfarreiband, deswegen nicht gregorianisch, passt nicht so, aber das irische Halleluja wird in drei verschiedenen Tonhöhen gerückt erklingen, sodass man da eine Vorstellung von Auferstehung hat. Und dazwischen kommen die gesungenen Verse, die auch sich tonartlich hochschrauben. Da freue ich mich drüber, weil das jedes Mal anders und frisch ist und dann am Schluss auch ein bisschen hoch ist. Aber das darf dann so sein. Die Musik darf dann auch einen gewissen Anspruch haben. Ich lese dann manchmal wieder Robert Schneider, Schlafes Bruder. Da wird erzählt, wie der Organist an Ostern grandios improvisiert hat, der Orgel das allerletzte abverlangt hat. Die Gemeinde war zuerst etwas verwirrt, weil im Gottesdienst das Äußerste zu geben, war man nicht gewohnt. Aber in diese Richtung dürfen wir uns ja auch ein bisschen entwickeln.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Herr Walter, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Und freue mich jetzt auf die Musik der kommenden Tage noch einmal mehr, als ich das sowieso schon getan habe.
Sehr gern.
Annika Schmitz im Gespräch mit dem Kirchenmusiker und Theologen Meinrad Walter. Von Meinrad Walter findet ihr auch einen spannenden Artikel im Märzheft der Herder-Korrespondenz. Achtung Mogelpackung, Johann Sebastian Bach, Passionsmusik in der Kritik. Wie ihr diesen Artikel lesen könnt und wie ihr die Herder-Korrespondenz in euer Leben holt, das steht in den Shownotes im Begleittext zur heutigen Podcast-Folge. Und wenn euch gefällt, was wir hier so machen und was wir euch hier im Podcast anbieten, dann abonniert uns bitte, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Empfehlt uns gerne weiter an Freundinnen oder Bekannte, die sich vielleicht auch für die Themen interessieren, die wir hier so verhandeln. Und bewertet uns gern gut mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für jede Art der Unterstützung. Und wenn ihr eure Gedanken teilen wollt oder Lob und Kritik für uns habt, dann gerne her damit. Am besten über Instagram oder Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Annika Schmitz, Stefan Orts und ich. Ich bin Daniel Heinze. Kommt gut durch die Karwoche. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.